Ausgabe 255. Ausdehnen, groß werden, internationale Bühne erobern, da braucht es Expertentipps für den globalen Erfolg.
Also selbst wenn du das Land wechselst, obwohl es deutschsprachig ist, lohnt es sich, das ein bisschen genauer anzuschauen, was denn die Gepflogenheiten sind.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Rednercode. Mit Bruno Erni und Thomas Skipwith. Perfekt für Führungskräfte, Speaker und Trainer.
Bühne erobern, da braucht es Expertentipps für den globalen Erfolg. Und da haben wir Silvi Di Giusto, die uns hier super coole Informationen liefern kann. Was hat sie für eine Vergangenheit, bevor wir hier eintauchen? Wo kommt sie her, lieber Thomas?
Original ist sie aus Italien. Ja, man kann es an ihrem Akzent möglicherweise ablesen. Also der eine oder andere wird das erkennen. Mhm. Sie ist international schon seit Jahren, Jahrzehnten unterwegs, erfolgreich als Rednerin im internationalen Rednermarkt. Und sie betont, dass man sich selbst als globalen Redner sehen soll, wenn man denn international reden will. Und es ist gleich mit einem Unternehmen. Ja, wenn du international unterwegs sein willst, dann denk dich international. Sonst besteht die Chance, dass du lokal bleibst und nie über die Grenze hinauskommst.
Ja, da bin ich jetzt gespannt. Also wenn ich ja jetzt mir vorstelle, ich möchte über die Grenze bekannt werden, habe ich es ja im deutschsprachigen Raum relativ einfach für aus der Schweiz nach Deutschland, Österreich oder von Deutschland in die Schweiz, Österreich oder von Österreich in Deutschland nach die Schweiz. Beim englisch sprechenden Thema, da habe ich noch mehr Fläche. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht ein Schlüssel für den Erfolg? Es ist ja nicht nur die Sprache.
Ja, also da gibt es verschiedene Schlüssel. Wenn ich ergänzen darf, also selbst wenn du das Land wechselst, obwohl es deutschsprachig ist, lohnt es sich, das ein bisschen genauer anzuschauen, was denn die Gepflogenheiten sind, dort, wo du hingehst. Also ich meine, nur schon Deutschland ist groß genug, einerseits innerhalb von Deutschland zu schauen. Da gibt es verschiedene Regionen, da gibt es verschiedene Empfindlichkeiten von Norden nach Süden und innerhalb der Bundesländer. Geschweige denn eben die Gepflogenheiten in der Schweiz und in Österreich sind anders als in Deutschland.
Absolut.
Und umgekehrt, ja, also da darf man auch selbst in der eigenen Sprache überlegen, hey, aha, das eine oder andere, das dann auch wieder Potenzial hat natürlich für Humor oder für gewisse Erkenntnisse oder solche, die schon mal im Urlaub waren im anderen Land, so, ah, ja, genau, und dann darauf ansprechen, dann kann das eine starke Verbindung auslösen. Das natürlich schon, nur das muss ich mir ja vorher überlegen.
Ja.
Ja, und Silvi Di Giusto argumentiert auch hier, sie, wie in der letzten Periode, haben wir gehört von Christine Cashen, dass es wichtig ist, authentisch zu sein.
Okay.
Also sich nicht zu verstellen. Und das, sagt sie, ist der entscheidende Erfolg für internationales Business.
Mir kommt gerade hier eine Geschichte von dir in den Sinn, Thomas, wenn ich da einhängen darf. Du warst, glaube ich, in der Türkei an einem Rednerwettbewerb, wo ein amerikanischer Speaker nicht ganz authentisch war. Oder? Das ist dann eben mir jetzt hängen geblieben von dir, Storytelling.
Ja.
Bist du mich da kurz mit in dieses...
Wenn ich da einhaken darf, also die Story, das war auf Malta.
Ah, Malta.
Istanbul war ein Jahr zuvor. Nun, ich glaube, der Redner war authentisch, aber es hat nicht aufs Publikum gepasst.
Aha. Aha. Glaub, ah, der war
er hat sich aber zu wenig überlegt, wer das Publikum ist und lag dann daneben. Also der ist mit einem Energielevel auf der Skala von 1 bis 10 mit 10 eingestiegen und das Publikum war noch bei 3.
Ja.
Also er hat das Publikum völlig überfordert.
Okay, aber das ist gut ergänzt jetzt, was du sagst. Er war authentisch, aber hat das Publikum nicht abgeholt. Und das macht ja dann auch einen Stress, oder? Das ist ja auch nicht ideal.
Ich meine, weißt du, wenn du authentisch ein Grüssel bist, dann hast du vielleicht Karten. Also ein Grüssel, das ist Schweizerdeutsch für...
Ja, unordentlich oder unangenehm.
Ungehobelt, schlechte Manieren, irgendwie so, bis zum Punkt, wo man sich...
Ja,
also, okay. Authentisch ist gut, aber bitte nicht authentisch schlecht, Rufer im eigenen Land zählt nichts.
Genau.
Ja, wenn man das Gefühl hat, ja, dessen Erfahrungen habe ich ja auch schon. Was will ich denn von dem? Ah, aber das muss jemand von außen kommen, um dir zu sagen, nee, das ist eine wertvolle Erfahrung. Und dann so, ah, ja, stimmt. Ja, und das geht so in diese Richtung. Und mit diesen einzigartigen Erfahrungen, die man selbst gemacht hat, kann man dann eine tiefe Verbindung mit dem Publikum herstellen.
Ja. Was ist da wichtig?
Ja, dass man auch wieder hier überlegt, ja, welches sind die Probleme, die das Publikum hat. Wie kann man diese Probleme potenziell lösen? Dass man also auch Lösungen bringt. Das haben wir auch bei Christine Cashin in der letzten Episode thematisiert. Wichtig ist, dass der Zuhörer, die Zuhörerin erkennt, ah, hier kommen auch Lösungen und man bewirtschaftet nicht nur das Problem.
Also ich glaube, das ist uns jetzt klar. Und was du schon angesprochen hast, ist ja auch die kulturellen Unterschiede. Und auf das geht's ja auch ein. Und das ist natürlich jetzt immer wieder ein Thema, je nachdem, wo du auf der Welt bist, dass man da schon ein bisschen das beachten soll, diese Unterschiede. Was erzählt sie da so oberflächlich?
Ja, also ganz kurz gefasst, und wer das vertiefen will, kann das in Episoden 244 und 248 nachhören. Es geht darum, eben zu erkennen, was haben die für Spezialitäten in diesem Publikum, zu dem ich spreche. Und das betrifft dann eben auch Businessleute, ja, und die ins Ausland reisen, um einen potenziellen Kunden zu gewinnen, dann ist es hilfreich, mal vorher so ein Buch mindestens zu lesen, in dem eben die kulturellen Unterschiede hervorgehoben werden. Ich weiß noch, als Unternehmensberater, ich habe mal knapp 10 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, da war ich im Einsatz in Frankreich, in Lyon. Ja, der la capitale de la de culinaire, de la bouffe. Ja,
also vive la France, oui.
Super zum Essen dort, alles wunderbar. Ja. Und dann dort zu erkennen, dass die Franzosen gehen unterschiedlich an ein Problem heran, wie beispielsweise die Amerikaner. Und das Projekt war zur Hälfte mit Franzosen besetzt, die andere Hälfte mit Amerikanern. Und dann haben die mich eingeladen und haben gesagt, hey, du, Thomas, du kennst beide Kulturen. Du kannst da den Übersetzer so ein bisschen mitmachen und schauen, dass die sich besser verstehen. Das habe ich dann auch gemacht, weil also die sind wirklich sehr unterschiedlich, diese Kulturen. Also ein Amerikaner geht beispielsweise im Normalfall so hin, dass er sagt, ja, wir können das. We can do it. Ja, und let's do it.
Grundeinstellung, die positiv. Die
Herausforderung da bevorsteht. Der Franzose ist eher der Typ, der hingeht und sagt, was? Nein, da gibt es dieses Problem, da gibt es dieses Problem, da gibt es dieses Problem, da gibt es dieses Problem und dann noch das Problem, ja? Also wer geht von einer ganz anderen, also hat eine ganz andere Herangehensweise. Am Schluss, immer häufig, werden beide eine Lösung finden, weil der Amerikaner sagt ja am Anfang, er kann alles und dann merkt er, oh, weißt du, da gibt's noch ein Problem, da gibt's noch ein Problem. Und so, also, der kommt schon auch an den, kommt ein Problem nicht vorbei, die man dann überwinden muss. Aber die Herangehensweise ist eine andere. Und wenn du einen Kickoff hast mit Amerikanern und Franzosen, da wird es schwierig sein, die auf eine Seite zu kriegen. Weil die Franzosen wollen gleich von Anfang an die Probleme besprechen, die Amerikaner wollen, nee, das machen wir, alle, alles super, wir sind die Besten. Ja, also es lohnt sich da, ein Buch über die Kultur zu lesen, in die man dann geht oder vor dem man spricht. Also von daher ist das gerade, was sie auch hier hervorhebt.
Also die Grundhaltung.
Es geht um Sprache, Humor, Körpersprache, was man da einsetzt.
Ja, und die Grundhaltung der eben der Nationalitäten, die man berücksichtigt, und das ist ja auch wieder mit dem Reden und Sprechen so. Du hast es gerade jetzt gesagt, wie der Amerikaner gesprochen hat oder der Franzose spricht, und das zeigt ja auch, wie ein Rednercode in einer Kultur verankert ist. Und dann gibt's noch praktische Tipps von ihr, wo sie sagt, da musst du ein bisschen hingucken.
Vereinfache die Sprache. Sorge dafür, dass möglichst viele im Publikum dich verstehen. Im internationalen Kontext wird ja oft Englisch gesprochen, da verstehen nicht alle gut Englisch. Mhm. Ja, teilweise Schulenglisch. Ja, okay, dann hast du ein Problem. Ja, dann verstehen die dich nicht, dann hast du sie abgehängt. Also deshalb versuch darauf zu achten, dass du Fachjargon vermeidest, komplexe Ausdrücke vermeidest und Ja, so kannst du ein nicht-muttersprachliches Publikum eher abholen.
Mhm.
Dann versuche langsamer zu sprechen. Das ist dann insbesondere für Leute der Fall, die von sich wissen, dass sie eine hohe Taktzahl haben, wenn sie sprechen. Also, ich habe festgestellt, dass beispielsweise Franzosen sprechen sicher 20-30% schneller als ein Deutschsprachiger.
Oh wow.
Insbesondere als ein Schweizer, insbesondere als einer, der aus Bern kommt. Das Vorurteil, dass die Berner langsam sprechen, kommt ja nicht irgendwie per Zufall zustande, sondern es gibt einige Berner, die diese Eigenschaft an den Tag legen.
Ja, aua.
Deshalb spricht man dann vom langsamen Berner. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Berner, die super schnell sprechen können. Also es gibt ein paar von den besten Poetry-Slammern aus Bern. Ohne Frage. Aber so in der großen Betrachtung, in der großen Menge gibt es viele, die sprechen langsam. Und dann hast du einen Zürcher, der spricht ein bisschen schneller. Und dann natürlich eben die Franzosen sprechen nochmal schneller. Und die, die ich bisher kennengelernt habe, die für mein Erachten am schnellsten sprechen, sind die Spanier. Ja, also da flackern nur noch die Ohren so, ja, wenn die reden.
Die sind ja auch im Fußball schnell, deshalb vielleicht.
Ja, vielleicht, ja.
Aber es ist natürlich so, wenn du...
Sehr langsamer zu sprechen.
Ja, genau. Und es ist natürlich so, wenn du als Redner unterwegs bist und du erzählst mehrmals das Gleiche, wissen wir beide, dass du eben schneller beginnst zu sprechen, weil du kennst die Story ja schon. Und das langsame Sprechen ist natürlich sehr wertvoll, auch für das Publikum, dass man da zuhören kann, dass das besser innerlich verfolgt werden kann. Für mich ein ganz krasser Fall war Klaus Fink. Das ist ein Verkaufstrainer. Der habe ich auf der Bühne mal gehört. Ich konnte dem nicht folgen. Das war für mich viel zu schnell. Der erzählte super coole Stories. Ich konnte gar nicht alles zuhören und verarbeiten. Das war wow. Und dann merkte man, der ist einfach bühnenstark, aber fast ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich war das ein spezieller Tag oder so. Aber es ist einfach auch bei dir jetzt, wenn du das hörst, wie sprichst du mit wem? Passt dich da dem Tempo ein bisschen an? Und was sind sonst noch Punkte, Thomas?
Als Ergänzung zu dieser Redegeschwindigkeit sage ich jeweils, meinen Klienten, suche auch die Abwechslung. Weil die Abwechslung macht es wiederum attraktiver. Wenn du immer in der gleichen Geschwindigkeit sprichst, ist es langweilig. Wird es irgendwo monoton, mindestens von der Geschwindigkeit her. Also da darf man gerne abwechseln. Und je nach Thema bin ich auch der Meinung, kann man natürlich eine unterschiedliche Geschwindigkeit wählen. Wenn es ein einfaches Thema ist und ich erzähle irgendeine Alltagsgeschichte, dann kann ich die schneller bringen, weil das ist einfacher verständlich, als wenn ich irgendein technisches Thema habe und das ein bisschen schwieriger zu verstehen ist. Ja, dann, okay, empfehle ich auch langsamer zu werden. Aber gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Was uns hier Silvi Di Giusto empfiehlt, und zwar sagt sie, man soll kulturelle Referenzen prüfen.
Mhm.
So, sie sagt, vermeide lokale Anspielungen oder Witze, die außerhalb des eigenen Kulturkreises missverstanden werden können.
Mhm.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da kann schnell mal etwas in den falschen Hals geraten.
Ja, genau, absolut.
Da wiederum lohnt es sich, eben hier Kontakte zu haben, vor Ort, in den Ländern oder bei den Kunden oder in der Nähe von dort, wo du sprechen wirst. Egal, ob du einen Kunden besuchst, um ihm was zu verkaufen oder eben um eine Rede zu halten oder um ein Training zu leiten, dass du da jemandem anrufen kannst und mal so ein paar von diesen, ja, sagen wir, humorvollen Einlagen oder eben Anspielungen abchecken kannst, ob das gut ankommen könnte.
Mhm. Oder genau, damit du hier
annimmst, so ein Red
Flag. Ja, damit du hier keine Missverständnisse aufbaust, oder auch Widerstand hast. Was ist der letzte Punkt?
Also ich empfehle das letzte Punkt, dass ich die Körpersprache anpasse.
Mhm.
Also dass insbesondere eben die Gesten in den kulturellen Kontext passen, zumal es gewisse Gesten gibt, die unterschiedliche Bedeutung haben in verschiedenen Kulturen. Der Klassiker ist so dieses Taucherzeichen, Zeigefinger und Daumen gehen zusammen zu einem O. Wenn man taucht, bedeutet das in der Paddy-Ausbildung, das ist einer der Anbieter, die Tauchausbildungen anbieten, bedeutet das O wie okay. Also alles ist gut. Ich signalisiere meinem Tauchpartner, ich bin in Ordnung, wunderbar. Und im Idealfall meldet der das zurück. Auch Körpersprache, weil unter Wasser kann ich da nicht reden. Und das soll eben in Japan bedeuten, du bist ein, das Wort will ich gar nicht sagen, aber es ist auch rund.
Also Aloch.
Ja, genau.
Ja, genau. Also das ist etwas, wo du jetzt gerade sagst, dass hier Missverständnisse aufgebaut werden. Es gibt in der Politik ein Beispiel, das wir hatten mit Elon Musk, der die Arm so hob zum Nazi-Gruß, und das gab sehr, sehr zu sprechen. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so gedacht hatte, aber so wurde es verstanden. Und da muss man immer dran denken, wer ist dein Zuhörer? Also Körpersprache anpassen, sehr, sehr wertvoll. Am Ende haben wir diese Abschlussfrage, ich nenne es den Rednercode, der Rednercode als Schlussfrage vielleicht. Es ist deine Rede, die du im Alltag hast, als Führungskraft, als Trainer, Speaker oder auch als Coach. Reden, Worte wirken und Fragen bewegen. Und was ist eine spannende, was ist die spannende Schlussfrage?
Wie kannst du deine einzigartige Perspektive und deine Erfahrungen nutzen, um eine globale Botschaft zu vermitteln, die über kulturelle Grenzen hinweg Resonanz findet?
Wow, ich finde das eine großartige Frage, Thomas. Vielen lieben Dank. Eine spannende Episode wieder. Wenn du wachsen willst, wenn du international da dich etablieren willst, hat es hier wertvolle Tipps jetzt für dich gehabt, bin ich sicher. Teil doch diesen Podcast weiter. Teile ihn, like ihn, erzähl davon. Wir machen das für dich, damit du Mehrwert generierst in deiner Arbeit als Führungskraft, als Speaker, Coach oder eben Trainer. Und in diesem Sinne freue ich mich schon wieder auf die nächste Episode. Weißt du schon den Inhalt?
Episode 256 wird inspiriert sein von Ty Bennett. Und er sagt, warum Recherche zählt.
Sehr gut. Da kommen mir gleich die drei Fragezeichen in den Sinn. Da gab es, glaube ich, den Bob, der war für Recherche zuständig. Da bin ich gespannt auf die nächste Episode mit dir. Vielen lieben Dank, Thomas.
Danke dir, Bruno.
Bis bald. Das war der Podcast der Rednercode mit Bruno Erni und Thomas Skipwith. Perfekt für Führungskräfte, Speaker und Trainer.